Ja, wir stehen am letzten Tag des Jahres und halten noch einmal inne. In unserem Rückblick haben wir eben gesehen, was uns alles als Gemeinde bewegt hat und wo überall unser Herr unter uns gewirkt hat. Aber wir wollen auch persönlich zurückblicken. Wie war 2014 für uns persönlich? Ihr habt gerade gesehen, meine Enkeltochter ist da. Das ist für mich immer ein Highlight, wenn die da ist, weil die haben wir in Worms zurückgelassen vor 3 Jahren. Und das ist immer wieder ein großes Ereignis für uns, wenn dann die Kinder wirklich wieder bei uns sind und wenn solche Feiertage sind. Das ist immer etwas, was uns dann auch sehr bewegt. Wo wir Menschen treffen, die uns sehr, sehr am Herzen sind. Wie war 2014 für dich persönlich? War es ein erfolgreiches Jahr? War es ein Jahr, wo du geistlich wachsen konntest? War es vielleicht ein schweres Jahr? War es ein glückliches Jahr? Ich lese uns den Psalm, in dem wir unsere diesjährige Jahreslosung finden. Das ist der Psalm 73. Und ein bisschen mehr Licht müsst ihr machen. Ich bin schon alt. Ich weiß es. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihn mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie ein Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde. Ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Mahl auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alles verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das war die Jahreslosung für dieses Jahr. Und der gesamte Psalm 73, der erscheint mir sowas wie ein Rückblick Asafs auf sein Leben. Und wir finden dann Gedanken, die wir uns vielleicht, wenn wir ehrlich sind, auch schon mal gemacht haben. Asaf empfindet zunächst einmal sein Leben als eine ziemliche geistliche Herausforderung. So wie du heute Morgen, ne? So wolltest Gott loben, aber alles drumherum sprach eigentlich dagegen. Als ein eigenes Leben mit dem Leben derer vergleicht, die sich einen Dreck um Gott scheren und denen es dabei scheinbar unverschämt gut geht. Die Verse 2 bis 12 in diesem Psalm sind eine Aufzählung von scheinbaren Ungerechtigkeiten Gottes ihm gegenüber. Dort ist die Rede davon, dass die Gottlosen ein Leben im materiellen Wohlstand genießen, scheinbar weniger Plagen als andere im Leben haben, ein offensichtlich sorgloses Dasein führen können, keine Gewissensbisse bei ihren unmoralischen Lebensstil haben und so weiter und so weiter. Für Asaf bereitet diese Erkenntnis zuerst einmal eine ganz große Not, da es sein bisheriges Denken ja in Frage stellt. Seine tiefsten Überzeugungen geraten durch das, was er da sieht, im Grunde genommen ganz gewaltig ins Wanken. Eigentlich müsste es nämlich gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkung den Gottlosen schlecht gehen. Finanzielle Nöte, unheilbare Krankheiten, Misserfolge im Geschäftsleben, Ehekrisen ohne Ende, kurzum, ein Leben unter dem Fluch Gottes wäre das doch. Ist doch da beschrieben, oder? Und dem Gottesfürchtigen, der nach dem Willen des Herrn fragt und sich bemüht, Tag ein, Tag aus danach zu leben, sollte es doch als Folge seines Lebenswandels gut gehen. Das wäre doch gerecht, oder? Materieller Wohlstand, Gesundheit, wohlgeratene Kinder, Erfolge. Kurzum, ein Leben unter dem fetten Segen Gottes. So müsste es doch sein eigentlich. Aber dennoch, Asaf lässt sich darauf ein, auf das, was er da beobachtet. Er lässt sich diese Fragen erst einmal an sich ran. Der bügelt die nicht gleich weg. Er sieht, was er sieht, zieht seine Schlüsse daraus und sagt: Gott, was soll das? Und er redet darüber mit Gott. Das ist für mich ein ganz tolles Beispiel. Es ist ein ermutigendes Beispiel, wie wir mit solchen Fragen, die manchmal auch existenziell sind, wirklich umgehen können. Wie wir mit Zweifeln im Glauben umgehen können. Nicht leugnen, nicht wegdrücken, sondern aussprechen und mit dem Herrn durchkämpfen, wenn es sein muss, durchringen. Das bewirkt in uns geistliche Reife. Das ist was ganz anderes als Krampf und Verzweiflung. Und einmal ganz ehrlich, hast du dir nicht auch schon einmal die Frage gestellt, wäre es nicht manchmal einfacher, ohne Gott zu leben? Du könntest sonntags ausschlafen. Du könntest toleranter sein. Jeder soll nach seinem Geschmack glücklich werden. Du könntest ein bisschen mehr rumtricksen an deiner Steuererklärung, ohne den Gedanken im Hinterkopf, Gott sieht doch alles. Kurzum, ein bequemes Leben ohne Gewissensbisse und mit scheinbar grenzenloser Freiheit. Gibt es so etwas wie den Segen der Gottlosigkeit? Übrigens, solche Gedanken sind kein spezifisch alttestamentliches Thema. Ähnliches taucht auch im Neuen Testament auf. Zum Beispiel die Jünger, wenn sie Jesus fragen, Herr, was haben wir eigentlich davon, wenn wir dir nachfolgen? Auch diese Frage stellen die Jünger, als sie Jesus nachfolgen sollen. Im Matthäus-Evangelium lesen wir das. Und ich finde, das sind berechtigte Fragen. Die dürfen wir stellen. Und manchmal muss man die auch mal stellen. Bei unserem Psalmisten aber geschieht nun, als er diese Fragen gestellt hat, was wirklich Bemerkenswertes. Nachdem er seine Beobachtungen und seinen Frust darüber Gott mitgeteilt hat, findet bei ihm irgendwie, wird der Schalter umgelegt. Da findet ein richtiges Umdenken statt. Offensichtlich hatte er sich wohl ein Stück von Gott entfernt und wäre darüber fast in große Not gekommen, so heißt es ja hier. Fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Was immer er da erlebt hat und was immer er auch an Fragen hatte, an Beobachtungen hatte und was immer er auch an Gott vorzuwerfen hatte, wo er aus seiner Sicht ungerecht gehandelt hatte. Er ist wieder in die Gegenwart Gottes zurückgefunden. Er hat da wieder zurückgefunden. Vielleicht deshalb, weil Gott ihm einfach gezeigt hat, du bist auch mit deinen Fragen mein geliebtes Kind. Es hat auf jeden Fall seinen Blick wieder korrigiert und ihn wieder zurück zum Herrn gebracht. Er hat erleben dürfen, dass er in diesen Fragen, in dieser Kritik eigentlich, die er Gott gegenüber hatte, wo er das als ungerecht empfunden hatte, dass er damit zu Gott kommen konnte, und er hat erlebt, dass Gott ihn nicht weggeschoben hat. Sondern er hat gesagt, ich halte es aus mit dir. Ich schicke dich nicht weg. Ich glaube, da ist bei ihm so der Schalter umgelegt worden. Da hat er auf einmal verstanden, was es heißt, Gottes Liebe zu erleben. Gott hat ihn korrigiert und ihn wieder zurückgebracht, zurechtgebracht. Ein Weg, an dessen Ende dann auch das Bekenntnis von Asaf folgt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Der so rumgemeckert hat, auf Deutsch gesagt, der rumgenörgelt hat an Gott und der die Welt nicht mehr versteht, bekennt aber, dass es für ihn das größte Glück ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich glaube, wir können das auch so erleben. Und vielleicht haben wir das sogar im vergangenen Jahr genauso erlebt. Prioritäten verschieben sich auf einmal wieder, wenn Jesus ins Blickfeld gerät. Wenn wir wieder merken, er liebt uns, auch mit unseren Fragen. Auch wenn wir nicht alle Fragen beantwortet haben. Und ich sage euch mal ein Geheimnis. Auch nach vielen Jahren Theologiestudiums und Bibellesens und Seelsorgearbeit und Predigtdiensten und was auch immer, ich habe noch Fragen an Gott. Ich habe noch offene Fragen. In meinem Glaubensleben gibt es offene Fragen. Aber Gott schickt mich deswegen nicht weg und sagt, Michael, jetzt gehst du nach Hause, das war's dann für dich. Sondern ich habe dich lieb. Und das sagt Jesus auch. Und wir dürfen mit Gott und mit Jesus über diese Fragen wirklich reden. Und wenn wir das spüren, dann, glaube ich, wird unser Glaube viel tiefer, viel fester. Ich kann an Gott und meinen Vater glauben, auch wenn ich noch Fragen habe. Auch wenn in meinem Verständnis noch lange nicht alles geklärt ist. Ich darf ihm vertrauen, weil Glauben heißt Vertrauen. Ich darf vertrauen, auch wenn ich nicht alles ins Letzte erklärt haben muss und nicht alles im Letzten begreifen kann. Aber wenn wir wieder ganz bewusst auf unseren Herrn Jesus schauen und was er in unserem Leben schon alles gemacht hat, dann kommen wir zu einem anderen Schluss als das, was der Psalmist hier am Anfang uns mitgeteilt hat. Wie wir vielleicht manchmal auch denken. Wenn wir dann merken, dass Jesus bei uns ist, dann merken wir auf einmal, dass das äußere Wohlergehen und materieller Wohlstand wohl nicht das Letzte und Entscheidende im Leben sind. Und dann wird auch die Frage wieder in mir lebendig, ob es den Menschen, die ohne den Herrn leben, wirklich auch im Hier und Jetzt gut geht. Denn letztlich birgt ein Leben ohne Gott auch seine Nachteile und Gefahren in sich. Wer sich nicht an die guten Ordnungen Gottes hält, der ruiniert oft sein Leben, nämlich immer dann, wenn er mit den Folgen seines Egoismus konfrontiert wird. Zum Beispiel, wer munter außerhalb der Ehe seine Vergnügen sucht, braucht sich nicht wundern, wenn seine Ehe zerbricht und er auf einmal ganz alleine dasteht. Ich glaube, ein Leben ohne Gott wird immer wieder deutlich machen, dass vieles bedeutungslos und vergänglich ist im Angesicht der Ewigkeit. Natürlich geht es beim Christsein nicht nur um die Ewigkeit. Denn ansonsten würde ich mein Leben einfach unter eigener Regie führen und mich erst kurz vor meinem Tod an Jesus wenden. Vorausgesetzt, ich wüsste meinen Todestag im Voraus und dein Leben ohne ihn wäre wirklich das Bessere. Es geht auch um das Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt mit meinen Fragen. Und die bereits zitierte Frage der Jünger, was bringt es, ist legitim und ist wichtig. Oder um es mit der Jahreslosung zu sagen, wie sieht denn das Glück aus, Gott nahe zu sein. Eine Möglichkeit, dem auf die Spur zu kommen, stell dir einmal folgende Frage. Was würde mir eigentlich fehlen, wenn Jesus jetzt nicht in meinem Leben wäre? Was würde mir fehlen? Ich hoffe, dir fällt jetzt eine ganze Menge ein und nicht nur eine Antwort auf diese Frage. Und natürlich hoffe ich auch, dass du nicht Christ bist und bleibst aufgrund einer nüchternen Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern weil du Gottes Liebe am Kreuz von Golgatha zu dir mit deiner Liebe und Hingabe beantwortet hast und dies immer noch tust. Ich persönlich habe mir im Vorfeld diese Frage auch mal gestellt. Ich stelle mir die öfters mal. Warum ich Jesus nachfolge? Warum machst du das, Michael? Wo liegt bei mir das Glück, Gott nahe zu sein? Und das war eine interessante Zeit, die ich da hatte. Die erste Antwort, die mir eingefallen ist, war die, dass ich gesagt habe, ich bin Christ, weil ich bei Gott die Gewissheit habe, bedingungslos geliebt zu werden. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Mir ist aufgegangen, was ich eben auch schon mal gesagt habe, ich bin geliebt auch in meinen Fragen, auch in meinen Macken, auch in meinen manchmal Unmöglichkeiten. Gott liebt mich. Das ist mir deutlich geworden, in Jesus Christus. Und ich muss da gar nicht viel für tun. Fand ich eine sehr schöne Antwort. Ich bin Christ, weil ich bei Gott die Gewissheit habe, bedingungslos geliebt zu werden. Ich bin Christ als nächstes, weil ich wissen darf, dass Gott mich sicher durch mein Leben führt. Das heißt nicht, dass da keine Unglücke oder etwas Schwieriges nicht passieren kann. Das hat damit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil sogar. Der Psalmist David sagt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und ich weiß aus meinem Leben, bevor ich Christ war, weil das bei mir erst relativ spät kam, dass ich Jesus kennengelernt habe, dass ich wirklich voller Ängste war und voller Lebensängste und mir alles Mögliche ausgemalt habe, was alles an Unglücken passieren kann und was weiß ich. Diese Angst ist weg. Gottes Geist hat diese Angst in mir besiegt und hat sie weggenommen. Ich fürchte mich nicht vor Unglücken. Ich weiß nicht, ob ich in einem Unglück teilhaben werde. Das kann mir niemand sagen und Gott wird mir das auch nicht sagen. Aber ich weiß, ich werde da nicht alleine reingehen. Egal, was kommen mag, ich weiß, mein Herr geht da mit. Deshalb bin ich Christ, weil ich diese Gewissheit habe. Ich bin Christ, weil ich durch Jesus noch einmal von vorne anfangen durfte. Das war mir auch ganz wichtig. Ich hatte die Möglichkeit, nochmal Reset zu machen in meinem Leben. Das, was bis dahin alles schiefgegangen ist, durfte ich ans Kreuz bringen, durfte es Jesus bringen und durfte sagen, ich fange nochmal von vorne an. Das ist für mich eine ganz, ganz große Gnade. Und so viele Menschen sehnen sich nach einer neuen Chance. In Christus kriegst du die. Aber ohne Jesus ist es meistens unmöglich, noch einmal von vorne anzufangen. Meine Schuld durfte ich Jesus bringen. Und ich durfte neu anfangen. Wie wunderbar ist das. Ich bin Christ, weil ich durch Jesus frei von Ängsten und Gebundenheiten leben darf. Jesus hat mich davon frei gemacht. Ich werde nicht mehr gequält. Es gibt Dinge, die ich losgeworden bin bei Jesus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wie viele Menschen sehnen sich nach einer Freiheit, ohne an ihre eigenen Ängste und Gebundenheiten gefesselt zu sein? Im Glauben findest du das. Ich bin Christ, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass Gott positive Werte für mich hat, dass ich bei ihm ein Leben in Fülle finde, dass dieses Leben, das ich mit Gott führe, besser ist als das Leben, was ich ohne ihn geführt habe. Ich habe den Vergleich. Und das Leben ist tatsächlich besser geworden. Werte, die mein Leben nicht verhindern, sondern bewahren und fördern. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das ist eine ganz große Freiheit, die wir da erleben dürfen, wenn wir an Christus gebunden sind und er uns frei macht. Dass wir nämlich Dinge tun dürfen, die wir hinterher nicht bereuen müssen. Der kennt das, schon mal was getan zu haben, wo du hinterher sagst, Mist, das war's nicht, das hätte ich nie getan. Das, was Christus uns gibt, ist etwas, was wir leben dürfen, wo du hinterher sagen kannst, Dankeschön, das war gut. Ich bin Christ, weil mir Gott hier Beziehungen mit anderen Gläubigen mit Tiefgang schenkt. Weil mir Gott hier Beziehungen mit anderen Gläubigen geschenkt hat, die mir ganz, ganz wertvoll geworden sind. Weil ich hier eine neue Familie erhalten habe. Meine Enkeltochter, die ist in Worms. Meine Tochter ist noch in Worms und mein Enkelsohn auch. Und das ist, wir sehen, dass die Kinder langsam aus dem Haus gehen. Aber in Christus finde ich auch eine neue Familie mit Menschen, die für mich sind und ich für die bin. Das ist was Wunderbares. Ich bin Christ, weil ich wissen darf, das Beste kommt noch. Ich höre nicht auf zu existieren, wenn ich gestorben bin. Und ich werde dann auch nicht die Radieschen von unten ansehen, weil ich wissen darf, dass ich in dem Moment, wo ich in dieser Welt meine Augen für immer schließen werde, sie in der Gegenwart des Herrn wieder aufmache. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und wer da glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Die Urangst vor dem Tod wird uns genommen. Jeder will doch diese Angst verlieren. In Christus verlierst du sie wirklich. Kurzum, ich könnte das jetzt immer weiter aufzählen. Ich habe ganz, ganz viele Gründe. Ein ganz wesentlicher Grund ist auch noch, dass ich gerade im vergangenen Jahr ganz deutlich gespürt habe, Gottes Heiliger Geist wirkt durch mich. Das fasziniert mich immer wieder. In den vielen Gebeten, die ich für andere sprechen durfte, habe ich gesehen, was da passiert. Dass Menschen plötzlich berührt waren. Dass Jesus mich, kleinen Michael, naja, 1,84 bin ich immerhin, aber dass er mich gebrauchen kann und durch mich gebrauchen kann. Und das begeistert mich ganz gewaltig. Dass Jesus ja, sich im Prinzip verkündigt durch mich. Ich bin ihm wert. Dass sein Evangelium durch mich weitergetragen wird. Und durch dich auch übrigens, wenn du Jesus nachfolgst. Kurzum, das wahre Glück ist nicht das Leben ohne Gott, sondern mit ihm in Jesus Christus. Wenn das die Priorität deines Lebens 2014 war, dann hast du richtig entschieden. Dann darf ich dich beglückwünschen. Eine bessere Grundlage gibt es nicht. Wenn es nicht deine Priorität war, dann mach es doch heute wieder zu deiner Priorität. Frag dich doch selber, was würde ich verlieren, wenn Jesus nicht in meinem Leben wäre? Gib ihm doch den Platz, der ihm gebührt in deinem Leben. Du darfst ruhig fragen. Ich habe aber Fragen und Zweifel. Ja, gib sie ihm. Du darfst doch sagen, ich würde gerne wissen, was ich davon habe. Dann frag doch mal Jesus. Frag ihn in seinem Wort. Frage ihm im Gebet. Was habe ich davon, wenn ich dir nachfolge? Ich habe ganz, ganz viele Antworten genommen. Ich habe nur einige exemplarisch rausgenommen. Jesus Christus hat dafür selbst am Kreuz die Grundlage für uns gelegt, um unser Glück zu sein. Sein Leben für uns, damit wir Gott nahe sein und mit ihm leben dürfen. Ich glaube, 2015 wird damit auch gelingen. Was für ein Glück.